What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Heute bei What's Next Agencies zu Gast Björn Bremer, CEO der DDB Germany Group. Björn ist einer der seltenen Köpfe in der Branche, die Kreativität und Unternehmensführung auf Augenhöhe zusammenbringen. Er war viele Jahre Kreativchef bei Ogilvy, hat für Marken wie Coca-Cola, Deutsche Bahn, Nike und Volkswagen gearbeitet, wurde mehrfach zu einem der einflussreichsten Köpfe im internationalen Marketing gewählt. Hört sich gut an, Björn, finde ich, ist schon mal ein gutes Intro.
Danke.
Seit Juli 2023 stehst du jetzt an der Spitze der DDB Germany Group, mitten in einer Phase, in der sich nicht nur die Agentur, sondern eigentlich auch die gesamte Branche neu erfinden muss, nicht nur wegen AI, sondern wegen ganz, ganz vieler Dinge, die uns beschäftigen und ganz wunderbar in diesem Podcast passen, wie ich finde. Du hast nicht nur Führung und Struktur der Agenturgruppe neu aufgestellt, sondern auch eine ganz klare Vision und Strategie für die Zukunft gewählt, entwickelt. Jetzt will ich genauer fragen, was treibt dich an, was steckt dahinter, was ist deine Idee der Agentur, der Zukunft des Angebots, auch des kreativen Produkts, weil das ist ja so interessant, dass beides in einer Person hier mit dir verbunden ist. Insofern genug der Vorrede, herzlich willkommen, lieber Björn, ich freue mich total, mit dir zu sprechen.
Ja, hallo Kim, ich freue mich auch total. Lass uns anfangen, los geht's.
Auf jeden Fall. Props gehen an Martin Eggert, der uns connected genau. Und die ganz wunderbare Idee hatte, wir sollten unbedingt mal sprechen. Das finde ich auch und das machen wir jetzt. Ich habe es eben schon gesagt, du bist jetzt seit fast 2 Jahren CEO der DDB Germany Group, mitten in einer Zeit, in der sich irgendwie alles neu sortiert. Du hast zum Start gesagt, ich habe nochmal die Archive der diversen Fachmedien gewälzt, gleich mal zu Beginn. Zitat, wir wollen DDB wieder zu einer Adresse machen, an der keiner vorbeikommt. Magst du mal erzählen, was der strategische Plan sozusagen hinter diesem Satz ist? Also auf was setzt du bei dieser neuen Sogkraft, die ihr für DDB entfalten wollt?
DDB ist einer der Legacy-Agenturen des Landes und wahrscheinlich auch weltweit. Und was uns auszeichnet, ist, dass wir im Prinzip nur große Kunden haben, wirklich große Kunden haben. 10 Kunden machen bei uns 95% von 800 Leuten aus. Also kann man sich ungefähr runterbrechen, was das bedeutet. Das macht das Leben toll und es macht es aber auch anspruchsvoll. Und wir wollen aber quasi in dem Markt wieder als Key Player, als Zeitgeistagentur sein. Wir haben das, glaube ich, DDB in verschiedensten Gründen so ein bisschen verlassen, diesen Weg. Waren jetzt sicherlich auch nicht die großen Corona-Gewinner. Es gab, glaube ich, andere Agenturen, Agenturengruppen, die deutlich besser durch Corona gekommen sind. Und gerade in Neugeschäften, man hat jetzt nicht auf DDB gewartet. Oh, jetzt kommt DDB, sind wir mal gespannt, was da kommt. Also bei Brandon Kennedy ist man in den Raum gegangen, da hatte man gefühlt schon den Pitch gewonnen. Oh, jetzt kommen die, die heiligen Nike-Kreativen. Und das ist aktuell nicht mehr bei DDB. So langsam wird's wieder, aber wir arbeiten jeden Tag daran.
Und was würdest du sagen, was stellt ihr so in den Fokus, wenn man jetzt sagen würde, wie positioniert ihr euch als Agenturgruppe? Auf was setzt ihr sozusagen? Was schneidet ihr vielleicht auch an alten Zöpfen ab? Wovon trennt ihr euch? Weil Strategie heißt ja immer eine Entscheidung für etwas und gegen etwas anderes.
Genau. Also ich glaube, wir haben uns ganz klar committed für, wir können große Marken, große komplexe Konzerne bewegen und voranbringen, wie vielleicht kein zweiter. Wir sagen immer so böse, eine KI-Lösung für einen Karate-Club in St. Pauli kann jeder. Für Lufthansa, VW, da sollte es besser mal funktionieren. Das spielen uns auch die Kunden zurück, dass sie merken, dass wir halt auf Augenhöhe und wie Partner agieren. Und diese Erfolgswelle, die jetzt so ganz langsam wieder sich aufbaut, versuchen wir natürlich abzusurfen und links und rechts auch dafür zu sorgen, dass mehr Kunden davon mitbekommen. Also wir haben erstmal natürlich die berühmte Backdoor geschlossen, also nicht noch mehr Kunden gehen lassen, weil kein Wachstum passiert, wenn jeden Tag irgendwelche Kunden hinten rauslaufen. So schnell kann man gar nicht wachsen. Und haben uns jetzt peu à peu nach vorne gearbeitet. Und auch im internationalen Kontext, Emotionen sind immer noch das, was das meiste ausmacht. Bill Birnbach hat mal gesagt, if you don't feel it, it doesn't matter. Und das gilt, egal welche Marke du hast, dafür zählt es. Selbst bei der Hardcore-Sales-Kampagne als Display-Banner, wenn es dich nicht interessiert, wenn du es nicht merkst, wenn du es nicht fühlst, wenn es keinen Impact hat, dann ist es rausgeschmissenes Geld.
Wenn du hast jetzt ja eben auch die DNA der Agentur bemüht oder auch das Mindset, was dahinter steckt. Jetzt hat sich ja die Welt, du hast es auch gesagt, eine AI-Lösung für den Karate-Club auf St. Pauli oder so. Ja. Jetzt wirbelt AI natürlich vieles durcheinander. Technologiekompetenz ist gefragt. Automatisierung von Prozessen, überhaupt Operations sind ein ganz wichtiges Thema geworden, gerade wenn ihr eben auf die großen Kunden auch zielt oder das letztlich auch so die eure Kompetenz am besten widerspiegelt. Jetzt denkt man bei DDB ja immer als erstes an DDB, die Kreativagentur. Ihr seid ja aber als Gruppe viel größer und vielfältiger. Magst du mal kurz für die Zuhörenden so skizzieren, aus welchen Kompetenzbereichen sich die Gruppe zusammensetzt?
Klar, gerne. Also es gibt DDB, das ist das Mutterschiff, das, was jeder kennt, das irgendwann mal in New York geboren wurde und dann über Volkswagen auch berühmt geworden ist. Das ist die große Kreativschmiede. Dann gibt es in Hamburg Tribal, was ganz viel Plattformgeschäft macht, digital, auch Social Media im Sinne von Digital-Driven, KI-Driven Social Media. Dann gibt es die Screen, das ist eine fast 300 Mann große Training, Personalentwicklung, Agentur, die unter anderem in Wolfsburg ist, aber auch in der Tschechei ist, in der Slowakei ist und so weiter und so fort. Und dann gehört dazu 480 Hertz, was ursprünglich für die Telekom gegründet wurde, was neuerdings quasi unter dem Begriff Speed Marketing alles läuft. Früher hieß es mal Below the Line und POS. Heute heißt es Speed Marketing. Jedes Kind braucht einen neuen Namen. Und dort arbeiten wir unter anderem natürlich weiterhin für die Telekom, aber auch für Deutsche Bahn oder Continentale.
Jetzt galt, deswegen habe ich es auch so ein bisschen nochmal gefragt, so als Einstieg, DDB ja lange als Netzwerk mit ganz vielen eigenständigen Einheiten. Und du, das war ja letztlich auch das Versprechen zu deinem Antritt, du führst sie deutlich enger zusammen, du lässt sie integrierter arbeiten. Wie bist du diesen, ja letztlich schon Umbau, ich kann ja nicht reingucken, deswegen kann ich nur fragen, bist du diesen Umbau mit deinem Team auch angegangen?
Also viel ist über Kommunikation und Transparenz, auch Leute abholen, im Sinne von, guck mal, die Zeiten, wo 50, 60, auch vielleicht mal 90 Leute in München versuchen, gegen ein 1000-Leute-Schiff-Serviceplan oder 1500-Leute-Schiff Scholz & Friends oder Accenture Song antreten, macht einfach keinen Sinn mehr. Das ist ein einfaches Zahlenspiel. Ne? Und wenn du versuchst, aus 50 Leuten ein Team für einen Pitch zusammenzustellen, die 11 besten Leute, ist es natürlich schwieriger, als wenn du versuchst, aus 800 Leuten 11 Leute zusammen zu basteln. Wie gesagt, wir haben viel gesprochen, viel erklärt, viel bemüht, auch die Leute zusammenzunehmen, weil wenn die Leute es nicht wollen und es nicht verstehen, dann du kannst es nicht von oben auf diktieren und sagen, das ist es jetzt. Das geht meistens schief.
Und hast du vorher, bevor du zur DDB Germany Group kamst, hattest du schon eine Idee, was du verändern würdest? Oder hast du dir diese typischen 100 Tage gegeben, alles mal zu erkunden, besser kennenzulernen, Gespräche zu führen? Wie bist du da strategisch vorgegangen?
Ich wünschte, ich hätte das gemacht. Allerdings heutzutage hast du dafür, glaube ich, keine Zeit mehr. Groß. Ich hatte ein bisschen Glück, dass zwischen Ogilvy und DDB natürlich ein bisschen Zeit war und ich mir dann beim Surfen und sonstigen Kram Gedanken machen konnte, was ich gerne machen möchte. Natürlich dann mit den Leuten aus dem Vorstand schon gesprochen und sind dann relativ schnell in Doing und Umsetzung gekommen und haben jetzt nicht 3 Monate lang gewartet und uns mal alles im Detail angeguckt und so weiter und so fort, sondern relativ schnell gesagt, okay, das sind die großen Hebel, die wir machen müssen. Die haben wir auch angefangen. In all fairness, darf man ja in Deutschland nicht so oft sagen, aber es hat auch nicht alles funktioniert. Ein paar Sachen sind auch grandios gescheitert, aber das gehört halt eben dazu.
Schade eigentlich, dass man das in Deutschland nicht sagen darf. Ne? Ich finde, Das lässt einen ja viel weniger Imposter-Syndrom empfinden, wenn man sich das ab und an auch mal sagt, dass Dinge schiefgegangen sind, dass es nicht nur einem selber so geht.
Ja.
Insofern sehr sympathisch. Sag mal, die Handlungsfelder, die du eben angesprochen hast, auf was habt ihr eure Kraft, eure Energie auch aus dem Management herausgesetzt? Also welche letztlich auch Transformationsfelder waren für diese, wie soll ich sagen, Wiederauferstehung von DDB, das Wachküssen, ganz notwendige Hebel?
Bei euch ist es wahrscheinlich nicht anders wie bei uns. Wir haben nur Menschen. Mhm. Punkt. So, und entweder kriegst du die Menschen begeistert und mitgezogen, vielleicht in neuen Konstellationen, neue Arbeitstitel, neue Teams etc., neue Aufgabenfelder, oder du kriegst sie halt eben nicht mitgezogen. Wir haben natürlich dann gesagt, okay, das ist unsere Go-to-Market-Strategy, so wollen wir an den Markt auftauchen. Wir wollen nicht mehr, dass München, Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, wer auch immer, separat mit den Cherry-Pickers dieser Welt redet, sondern das macht jetzt einfach eine zentrale Stelle. Verschiedene Sachen zentralisiert. Wir haben ein neues Exco gegründet, Executive Committee, die quasi über alle Felder drüber guckt und Leute abholt, versucht die einzelnen dann doch unterschiedlichen Kulturen anzupassen. Und wir haben uns dann wahrscheinlich auch wegen meiner Kreativvergangenheit auch, let's face it, um das Produkt vor allen Dingen gekümmert, weil am Ende des Tages kommt niemand zu uns, weil wir so nette Leute sind oder weil wir irgendwie eine gute DNA-Strategy haben, sondern sie kommen zu uns, weil sie Arbeit haben wollen. Auch das ist ja in der Werbung so ein Thema, wo man fast nicht drüber spricht. Also du bist jetzt nicht im Network, aber bei uns hat man schon oft so das Gefühl, oh, wir könnten auch Bürostühle herstellen oder wir könnten auch irgendwas vorstellen. Und bei allen anderen Unternehmen ist das Wichtigste das Produkt. Also bei Apple geht es immer um das iPhone oder das MacBook, bei schlag mich tot Amazon einen Klick weniger. Und in Agenturen ist immer so, ja, über Comp Ratio, Leute, Kultur, da, aber niemand redet eigentlich so, ist eigentlich unser Produkt besser geworden von Jahr zu Jahr. Und davon meinen wir jetzt nicht nur rein kreativ, sondern auch mit, du hast gerade angesprochen, mit einer KI-Entwicklung oder Machine Learning oder Automatisierung, weniger Fehlerquellen etc. pp. Es gibt ja über viele Möglichkeiten, ein Produkt besser herzustellen. Mhm. Und darauf haben wir uns auch sehr fokussiert. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, da konkrete KPIs und Zahlen hinterzulegen, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Aber neben den ganzen Menschen war das der zweite Hauptbereich, worauf wir uns gestürzt haben.
Ich finde das total interessant und eine Feststellung, dass so wenig über das Produkt gesprochen wird, obwohl das Produkt eigentlich alles ist, was wir qua Dienstleistung erbringen. Was glaubst du, woran liegt das oder zu welchem Resümee bist du gekommen?
Es ist ein sehr deutsches Phänomen, finde ich. Weder in England noch in Amerika ist das so. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Art Award-Parallelwelt, die da entstanden ist, leider. Zumindest in meinen Augen, leider. Auch früher waren die Agenturgründer David Ogilvy, Bill Birnbach, Dan Wyden, Crispin, Bogowski, you name it. Ne, sie waren irgendwie alles Kreative, die sich darum gekümmert haben. Und peu à peu wurden Agenturen quasi Finanzholdings, egal ob jetzt Omnicom, BPP, wie sie alle heißen. Und ich glaube, die Sucht und die Gefahr der Quartalsberichte und der nächste Quartalsbericht steht schon wieder vor der Tür, hat halt dazu geführt, dass man dann doch sehr stark so den Fokus so ein bisschen verschoben hat.
Jetzt hast du ja trotzdem, wie soll ich sagen, das Umfeld des Networks, das du jetzt nicht ignorieren kannst, sondern natürlich trotzdem Quartalsberichte hast. Wie schafft ihr es, wie schaffst du es auch mit deinem Team letztlich dieses kreative Produkt wieder stärker in den Fokus zu bringen? Ne? Weil erstmal die Erkenntnis ist ja super, aber eben auch die Frage, wie schafft man sich die Freiheit dafür wieder?
Bei Ogilvy hat mir mal einen Spruch gebildet, you can't overinvest in creativity. Und das stimmt so ein bisschen, meiner Meinung nach. Das ist das eine. Das andere ist, ganz ehrlich, in so einem Excel-Sheet ist fast mehr Kreativität drin, die Zahlen zu verkaufen und zu beschönigen, als in so mancher Kampagne, die die verschiedenen Häuser verlässt, auch unser Haus leider. Aber ich glaube, es ist einfach so von der Bedeutung her. Also wir machen immer, jedes Meeting ist bei uns People, Work, Clients, Money. Es geht erstmal um die richtigen Leute zu haben, sind ihre Leute glücklich, bla bla bla. Dann stellen diese glücklichen Leute die bestmögliche Arbeit her, die sie haben, weil wenn die Arbeit gut ist, dann ist in der Regel auch der Kunde glücklich und sagt nicht, er will weniger zahlen oder es kommen neue Kunden dazu. Und Überraschung, Überraschung, dann stimmen auch die Zahlen. Mhm. Andersrum funktioniert es leider nicht. Dann hat der Zahlen, den Kunden zu kontrollieren. Der Kunde sagt, nee, ihr zahlt aber nicht, deshalb motze ich über die Arbeit und dann sind die Leute unglücklich.
Ja, ja, das stimmt. Und dann versuchst du nachher irgendwie ganz viele JuniorInnen zu steffen, um die Zielrentabilität irgendwie herzustellen.
Ja, und genau.
Alle zusammen unglücklich, inklusive Kunden und Network, bin ich total bei dir. Sag mal, du hast es ja eben, du hast ein paar Networks gedroppt, richtigerweise auch gesagt, ich bin in keinem, deswegen sieh es mir nach, ich kenne mich damit auch nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich finde es immer furchtbar interessant, mal in diese Welt reinzuhören. Jetzt hast du ja zwei sehr unterschiedliche Networks kennengelernt, Omnicom, WPP. Siehst du da Unterschiede oder ist es nicht so sehr ein Unterschied von Strukturen, Kultur, Mindset?
Ich glaube, es gibt viele Unterschiede. Beide haben ihre Vorteile, beide haben ihre Nachteile. Auch ich war ja auch vorher in inhabergeführten Agenturen und hatte ja auch mal 10% von der eigenen Agentur. So groß sind die Unterschiede dann auch nicht. Und wenn ich, du hast gerade Martin angesprochen, der uns zusammengebracht hat. Ein paar von seinen Problemen habe ich zum Glück nicht als inhabergeführte Agentur. Da kommt die große Finanzkraft im Hintergrund, hilft und lässt sich auch manchmal besser schlafen. Aktuell hinkt so ein bisschen der Vergleich für mich zwischen Omnicom und WPP. Dadurch, dass wir Volkswagen machen und die Volkswagen-Gruppe einer der Kunden von Omnicom sind, sind wir viel näher an Omnicom und New York dran, als das, was Ogilvy Deutschland für WPP bedeutet hat. Deshalb kann ich jetzt nicht eins zu eins sagen, das machen die besser oder das machen die schlechter.
Ist denn in so einem Spannungsfeld des Networks, wie schwierig ist es da für DDB als Gruppe eine eigene Identität, wie soll ich sagen, abzustecken und zu verteidigen?
Das ist der Vorteil, glaube ich, von Omnicom, die ja gesagt haben, auch wenn wir jetzt Omnicom Advertising Group machen, die drei Marken oder die drei Agenturen, die bleiben, die sollen möglichst unterschiedlich sein, die haben ihre Kulturen, die haben ihre Stärke. Das muss bitte so bleiben. Mhm. Im Gegensatz zu WPP, die ja Wundermann Thompson, VML, Y&R, jetzt ist es alles VML, Leo Burnett und Publicis ist jetzt nur noch Leo. Aktuell Kurs und da glaube ich auch John Wren und Co. Die Identität von DDB, von BBDO, von TBBA, von 180, von Goodby, von Anthony, von Krawatz, die soll bestehen bleiben, weil das ist auch das, was der Kunde nachher kauft. Also eher, ich sag mal, eher wie Procter mit ihren unterschiedlichen Marken als ein L'Oreal, wo überall L'Oreal drüber steht.
Lass uns nochmal kurz zurückspringen, weil ich das interessant finde. Du bist jetzt etwas über 1,5 Jahre da. Wir haben vorhin über so erste Handlungsfelder gesprochen. Du hast gesagt, vor allem geht es um die Menschen, eine gute Kommunikation, eine Sogwirkung für die neue Vision, die es auch gilt, gemeinsam umzusetzen. Gab es alte Zöpfe, die ihr ganz konsequent abgeschnitten habt? Denkmuster, Verhaltensweisen, Angebote? Wo ihr auch gesagt habt, nee, das ist einfach kill your darlings, jetzt ist Zeit dafür.
Ja und nein. Also es gibt jetzt nicht das berühmte Met-Frühstück am Mittwoch, was wir gesagt haben, um Gottes Willen, das können wir jetzt nicht mehr machen.
Aber euch gibt es mal Fleisch, bist du wahnsinnig?
Ja, also, Und das auch noch in Berlin. Nein, nein, nein. Wir grillen auch noch und die Hälfte der Leute wollen richtig Fleisch und die anderen wollen vegan und dann muss es mit zwei unterschiedlichen Grills gemacht werden. Alles ganz wichtig. Und auch in Hamburg stehen gefühlt 6 unterschiedliche Milchsorten oder Milchersatzprodukte neben der Kaffeemaschine. Das haben wir natürlich alles. Aber es gibt jetzt nicht so den einen Klassiker, wo ich sage, auf gar keinen Fall, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. So.
Sag mal, wenn das eine ist ja sehr positiv, nur wenn man auf die großen Kunden und damit auch die großen Etats zielt, sobald man einen hat, gibt es eine unfassbar große Skalierungsfähigkeit. Wenn es dann auch noch die Möglichkeit gibt, dass man die Backdoor schließt und hinten keiner rauspurzelt, ist es ja auf Wachstum programmiert. Gleichzeitig ist es ja so, bei großen Etats besteht natürlich auch die Handlungsnotwendigkeit, das letztlich, ich sag mal, marketing-wise gesprochen, Full Funnel als Agentur auch abbilden zu können. Ne? Also von einer tollen Strategie, einer Markenberatung, einer wirklich differenzierenden Kreativität bis hin zu Martech-Lösungen, Operations, Prozesssicherheit, Qualität und so weiter. Dann gerne noch international. Also wie schafft ihr das, dass ihr euch da nicht verzettelt? Weil letztlich ist es ja eine Vielzahl an Dingen, die so ein Etat wie Lufthansa oder Volkswagen wahrscheinlich braucht, ne, um vollumfänglich betreut zu werden.
Ja, also wenn man ehrlich ist, viel des Nicht-Verzettelns kommt vom Kunden, müssen wir einfach so gestehen. Du hast gerade Lufthansa und Volkswagen angesprochen. Bei Volkswagen machen wir extrem viel und helfen halt genau diese Bereiche, sei es Martech, Sales, was auch immer, Plattform und so, auseinanderzuhalten und uns nicht zu verzetteln, nicht Sachen doppelt zu machen. Lufthansa, da sind wir natürlich mit Serviceplan und einigen anderen einfach in einem Agenturpool, würde ich mal sagen. Und Lufthansa steuert diesen Agenturpool. Das gleiche gilt für E.ON zum Beispiel, wo BBDO international macht. Wir machen irgendwie Deutschland und so weiter und so fort. Also die Steuerung kommt nicht nur von uns, sondern kommt von der anderen Seite auch oft. Man muss natürlich auch in der Partnerschaft funktionieren. Und ich glaube auch insgesamt ist Partnerschaft und Kollaboration, ne? Wir haben über Martin gesprochen, ne? Martin und wir oder David und Martin, wir machen zusammen Seat Cupra, wir machen zusammen Warsteiner und so weiter und so fort. Also man muss, glaube ich, zunehmend, das ist auch eine Entwicklung der letzten 4, 5 Jahre, immer mehr mit den Partneragenturen zusammenarbeiten. Also früher hast du quasi nur, in Anführungszeichen, mit Media zusammengearbeitet. Inzwischen ist das, ne, Agency Days habt ihr wahrscheinlich auch. Irgendein Kunde X sagt, heute ist mal wieder ein Agency-Tag, da kommen 5, 6, 7 Partner zusammen, mal aus einem Network, mal aus 2 Inhaber geführt. Und ich glaube, mit dem Grundgedanken, nur gemeinsam können wir irgendwie erfolgreich für den Kunden sein, muss man da reingehen, offen. Und dann ist die Chance, dass man sich nicht verzettelt, relativ groß.
Ich finde das auch, also wie du sagst, es begegnet einem ja fast nur noch dieses Kollaborations-, dieses Agenturmodell aus mehreren Partnern, wo dann die Terrains auch abgesteckt sind. Ich finde es trotzdem auch immer noch eine Herausforderung, ne? Weil letztlich hast du ja als Agentur dein eigenes Operating Model, du hast dein Ökosystem, auch kulturell, die Leute sind gewisse Arbeitsweisen gewohnt, das macht dich ja als Agentur auch aus. Klar. Und dann musst du plötzlich maximal schnittstellenfähig sein in der Zusammenarbeit. Ne? Das finde ich schon, also ich schätze das sehr, wenn Kunden und Agenturen sich auch die nötige Zeit dafür nehmen, das sinnvoll zu etablieren, weil man merkt es ja schon manchmal innerhalb der eigenen Agentur, dass alle denken, sie wissen, wovon sie reden. Und dann stellt sich raus, ach, hätten wir mal drüber gesprochen oder hätten wir gewisse Dinge und Spielregeln festgelegt. Und das ist ja ungleich höher, gerade bei der Größe an Etats, die ihr auch betreut. Also ist deine Erfahrung da, lassen die Kunden sich da vielleicht auch von Unternehmensberatungen beraten, wie ein sinnvolles Agenturmodell aussieht, welche Governance es gibt, wie es geführt wird, wie es auch bezahlt wird, weil auch das, ne, manchmal ist ja dieses tauscht euch bitte aus, dann eher so eine Art, wie soll ich sagen, finanziert bei Agencies. Wie sind da deine Erfahrungen?
Ich wollte gerade sagen, als du meintest, Unternehmensberatung besser nicht. Ich finde es immer gut, wenn gefühlt eine Agentur den Hut auf hat und das eine oder einen gibt, der quasi das alles koordiniert und steuert. Und es ist für uns auch vollkommen okay, nicht in dieser Lead-Funktion zu sein. Man muss halt quasi seinen Platz wie in einer Fußballmannschaft finden. Die einen sind Torhüter, die anderen sind Abwehrspieler, der nächste ist Stürmer. Solange jeder weiß, was seine Aufgabe ist, funktioniert das. Und ich finde dort, wo von Anfang an klar gesagt wird, okay, das ist die Aufteilung, ne, wir fangen jetzt gar nicht hier an, ein A-Hörnchen gegen B-Hörnchen nochmal zwischen unter den Jahren pitchen zu lassen und wir haben ja auch nochmal eine lustige Social-Media-Idee und willst du nochmal hier ein AI-Tool für CRM sehen, also wo ich würde da auch an alle anderen Agenturen appellieren, ne, wenn man in so einer Konstellation ist, ne, bis jetzt jedes Mal, wenn die Leute fair waren, hat es gut funktioniert und auch langfristig funktioniert. In dem Moment, wo alle angefangen haben, sich quasi zu bekriegen, ist es auch relativ schnell meistens für alle den Bach runtergegangen.
Ja, das ist nochmal ein super Punkt, das stimmt. Ja. Aber sag mal, warum nicht Unternehmensberatung? Also ahne so ein bisschen, ich finde es auch sympathisch, aber erzähl mal.
Naja, ich finde, die vielleicht als Kreativer nochmal, es ist extrem schwierig zu sagen, eine Idee braucht 8 Tage, braucht 7 Tage, braucht 6 Tage, das geht so, das geht so. Es ist ja viel auch intuitiv und spontan und zu viele Jiras, zu viele Omnis, zu viele Prozesstools ruinieren, glaube ich. Leute sind ja auch in eine Agentur gegangen, weil sie in eine Agentur gehen wollten. Würde ich jetzt mal so hoffen. So. Und Kunden wollen auch mit einer Agentur zusammenarbeiten, weil sie irgendwie eine Agentur haben wollen und nicht staccato-mäßig von A nach B irgendwie alles geplant haben. So. Und dann müssen halt auch mal Unfälle passieren oder Sachen runterfallen. Ne? Das gehört einfach, glaube ich, zu dem Prozess dazu. Und dadurch wird, glaube ich, das, was wir machen, besser, ungeplanter. Und ich glaube, das clasht einfach.
Total.
Und klar, Roland Berger und Co., die sagen, naja, wir verstehen das alles. Nee, ihr versteht es nicht. Ihr seid Unternehmensberatung, wir sind Agenturen, wir machen nicht das, was ihr macht und ihr solltet nicht das machen, was wir machen. Punkt.
Ich habe kürzlich den Satz gehört, den fand ich auch sehr, sehr gut. Wer ein hochgradig kreatives Ergebnis haben möchte, muss bereit sein, ein Stück weit in Ineffizienz zu investieren.
Ja.
Auf eine Art ist das sehr wahr und deswegen clasht es auch so sehr mit den Unternehmensberatern.
Genau. Das ist ja auch, glaube ich, der große Vorteil, den wir jetzt noch gegenüber KI oder AI haben, dass es gibt ja diese berühmte Geschichte, zumindest haben wir die immer auf Nike erzählt, die heißt Just Do It Wrong. Mhm. Wenn du Kinder fragen würdest, was schmeckt ihnen am besten an einem Kuchen, dann sagen die oben die Zuckerschicht. Mhm. Also wenn du KI bist, sagst du, oder Unternehmensberatung, dann machen wir doch einen Kuchen nur aus Zucker. So, dann gibst du den Kindern diesen Kuchen, der nur aus Zucker ist, und dann dauert es wahrscheinlich 3 Bisse, bis sie sich entweder übergeben oder den absoluten Zuckerschock haben. So. Und das Gleiche gilt für die berühmte Sony Walkman-Geschichte. Also alle haben gesagt, gar keinen Fall, wir brauchen niemals einen Walkman. So hätte man darauf gehört. Eine KI hätte gesagt, das ist das Ergebnis. Ich unterstelle jetzt mal, eine Unternehmensberatung hat gesagt, das ist das Ergebnis. Also investiere nicht, liebe Sonys, Millionen in die Entwicklung eines Walkmans. So, die Resultate kennen wir von beiden. Also entweder ist der Kuchen, der alle Kinder sich übergeben lässt, oder es hätte nie einen Walkman gegeben. So, deshalb das gewisse Just Do It Wrong ist wichtig für uns als Menschen und auch Emotionen spüren zu lassen.
Glaubst du denn, ich meine, die Nachfrage und die Themen, die Marketingabteilungen beschäftigen, je nachdem, welcher Studie man glaubt, mal ist es, volles Brot, das Thema Tech. Nachhaltigkeit ist es nicht mehr aktuell, muss man mal gestehen. Und dann ist es irgendwie Kreativität, holistische Markenführung. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann beschäftigt gerade aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Konstellationen das Tech-Thema viele, die Automatisierung, das Thema Effizienz und Growth. Ne? Das sind so die Hauptthemen, würde ich jetzt mal sagen. Verführt es oder führt es dazu, dass wir uns weniger auf Kreativität konzentrieren und den Fokus sehr stark auf den anderen Teil der Wertschöpfung legen und dadurch ein Stück weit auch in dieser Kompetenz schrumpfen oder ihr weniger Liebe angedeihen lassen, als vielleicht nötig wäre, um das hochzuhalten?
Das ist sicherlich eine gute These. Ich würde sagen, inzwischen ist es bei uns fast wie beim Schlittschuhlaufen. Es gibt eine Pflicht und eine Kür. Die Pflicht ist, du musst das alles mit dieser Technology hinbekommen und AI und Algorithmen und bla 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 bla. Und die Kür ist weiterhin die große kreative Impact. So. Wenn du nur eine tolle kreative Idee hast, aber mit dem Tech nicht auf die Straße bekommst, ist nicht gut genug. Wenn du nur Tech hast, aber keine kreative Idee hast, funktioniert es auch nicht. Also du musst inzwischen, glaube ich, auf beiden Seiten extrem performen. Alle großen Pitches, die wir in den letzten 3-4 Monaten gemacht haben, haben sich komplett verändert. Früher hast du 2 Stunden Kreation und 20 Minuten, hier ist noch ein bisschen Operating Model und hier ist das Team und bla 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 bla, aber hat schon niemand mehr interessiert. Inzwischen ist jetzt 2 Stunden Kreation, 2 Stunden Algorithmen, Tools, brauchen wir beim großen internationalen Etat, brauchen wir noch eine Agentur in Argentinien und Südafrika und etc.? Oder machen wir das alles anders? Und wenn ja, wie machen wir das und beweist uns das? Und ich finde, das war zumindest für uns so der große Game Changer Mitte 24, dass plötzlich ging nicht mehr das eine ohne das andere.
Und sag mal, gerade für dieses Operating Model denken, ne? Was jetzt jenseits von, hey, wir nutzen Slack als Tool, noch irgendwas. Also das geht ja sehr, sehr tief, ne? Bis hin zu der Frage, wie ist das Zusammenspiel, welche Agenturen braucht es, Regionalisierung versus Zentralisierung. Also sehr, sehr viele Themen, die da zusammenspielen. Habt ihr dafür extra Kompetenzen in die Agentur geholt, die ihr vorher nicht hattet, an Menschen, die sowas, also diese Modelle, diese Systeme, diese Spielfelder denken können und konzipieren?
Ja, nein, ja. Also ja, wir haben ein paar Leute dazu geholt. Nein, da ist es dann eben gut, quasi ein großes Holding Company Network zu haben, weil AI-Lösungen, Automatisierungslösungen, Asset Production at Scale, das entwickelt quasi Omnicom für alle Kunden zusammen, ne? Jetzt mit IPG irgendwann für 130.000 Leute und so weiter und so fort. Das ist dann auch europäisch rechtlich korrekt, nordamerikanisch rechtlich korrekt und so weiter und so fort. In der Cloud hier, hier nicht, da nicht, etc. Und ja, wir haben auch intern uns ganz bewusst Leute rausgesucht, die daran Interesse haben, Spaß haben, den neuen Jobtitels gegeben fördern das halt inzwischen auch.
Wenn du das so schilderst, jetzt so aus der Sicht einer inhabergeführten Agentur, dann denkt man so, ich sag jetzt mal salopp formuliert, oh mein Gott, sie werden uns überrollen, ja. Weil dann natürlich irgendwie, du hast dann AI-Plattformen, die für 130.000 Menschen gemacht sind und so. Das hast du vorhin gesagt, du warst selber früher auch in der inhabergeführten Agentur oder in mehreren. Siehst du, wir sind ja im Podcast zur Zukunft der Agenturen, jetzt wo du in einem Network bist, eine Zukunft für inhabergeführte? Und wenn ja, in welchem Bereich?
Soll ich jetzt sagen, nein, um alle, nein.
Du darfst alles sagen, was, Hauptsache du denkst es und fühlst es.
Nein, ich glaube, zunächst mal, wir sind ja in meiner Welt gibt es keine Transformation. Ich finde diesen Begriff falsch. Als ich angefangen habe in der Werbung, ist die Dotcom-Bubble zum ersten Mal geplatzt und es ging alles mit digital los. Dann kam Social Media, dann kam Mobile, dann kam der Ukraine-Krieg, erst kam Corona, dann kam der Ukraine-Krieg und jetzt kommt halt KI. So, das ist eigentlich seit über 20 Jahren eine stetige Evolution und weiter geht's. meine Frau hat letztens meinem Sohn versucht zu erklären, was Fernsehprogramm ist. Der guckt halt nur, der guckt halt nur Netflix und Amazon. So, der guckt weiterhin natürlich Fernsehen, aber Fernsehprogramm kennt er nicht. So, vor 3 Jahren haben alle gesagt, Fernsehcommercials sind tot. Dann kam plötzlich Amazon und Netflix um die Ecke und haben gesagt, jetzt gibt's ja auch bei uns Fernsehspots. Also so, es geht immer lustig weiter. Und im gleichen Sinne wird es immer einen Markt für inhabergeführte Agenturen und für große Networks haben. Es gibt auch eine Menge Kunden, die früher, die noch lange nicht diese komischen KI-Lösungen brauchen. Also wenn du nicht 700 Assets für eine Kampagne produzierst in 28 Sprachen, dann brauchst du das meiner Meinung nach nicht. So. Und dann kann im Zweifelsfall sicherlich die inhabergeführte Agentur genauso gut wie die Network-Agentur das Grundprodukt herstellen. Und dann sind wir dann doch wieder bei den Menschen, mit denen arbeite ich aber lieber zusammen. Bei den inhabergeführten Agenturen bin ich irgendwie wichtig. Ich habe auch schon oft gehört, warum soll ich denn zu DDB gehen? Also ne, dann ich bin ja Kunde Nummer 47. Ne, wenn da was mein Budget auch in Credentials Meetings, ja, so, ja, ist schön, dass ihr für die Telekom arbeitet, aber an das Budget werde ich in 20 Jahren nicht rankommen. Schön wär's. So. Deshalb wird es meiner Meinung nach immer einen Markt für beide geben. So. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Vorteil für beide, um so ein bisschen mehr sich zu auch aus dem Weg zu gehen. Und das meine ich jetzt vollkommen positiv und gar nicht jetzt so nach dem Motto eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, sondern für die einen gibt's das, für die anderen gibt's das und für die anderen gibt's das. So wie ich eine Zeit lang vorher mal, okay, für Social Media bin ich zu der einen Agentur gegangen, für Briefe damals noch, Direct Mailing bin ich zu der anderen Agentur gegangen. So.
Glaubst du denn, dass diese, ich sag mal, ganzheitliche Betreuung letztlich auch durch das Technologie-Deck, durch AI dazu führt, dass es weniger dieser Kollaborationsmodelle gibt? Also sowas wie, für die haben wir Social, dann haben wir eine Kreativagentur, dann haben wir eine Agentur, die eigentlich für die Automatisierung zuständig ist und CRM macht. Also glaubst du, dass durch AI diese Ganzheitlichkeit in der Betreuung durch einen Player wichtiger wird?
Müsste ich mal drüber nachdenken. Also so spontan würde ich sagen, kann sicherlich sein, muss aber nicht sein. Letzte Woche in München haben wir einen New Business Kunden kennengelernt, der sagte, also der hat zwar gescherzt, so nach dem Motto, für ihn müsste man immer noch die E-Mails ausdrucken, aber der sagte so, lass mich mit diesem ganzen Kram in Ruhe, den will ich überhaupt nicht sehen und so weiter und so fort. So. Also jetzt so unmittelbar in den nächsten 2-3 Monaten sicherlich nicht. Das ist ja das andere bei KI. Weder du noch ich wissen, was nächstes Jahr im März ist. Also es kann ganz toll werden, es kann ganz schlimm werden, es kann beides werden. Man weiß es halt nicht.
Das macht ein Stück weit unser wie soll ich sagen, das Game aus. Du hast auch, als wir das erste Mal zusammen sprachen, hast du ja auch gesagt, es geht um die Bereitschaft und die Lust, irgendwie im Prinzip die Welle zu reiten. Ne? Wir können die Brandung nicht kontrollieren, aber irgendwie letztlich mit diesen Entwicklungen mitzugehen und zumindest irgendwie eine Offenheit zu signalisieren und nicht zitternd in der Ecke zu sitzen. Ja. Wie hast du es genannt? Irgendwie Let My People Go Surfing, glaube ich,
war dein Ausspruch. Ne? Genau, das ist ein relativ berühmtes Buch, Let My People Go Surfing. Da drin oder auch sonst, es gibt diesen, ich sag mal schon fast Kalenderspruch, so nach dem Motto, ne, du kannst die Wellen nicht kontrollieren, aber du kannst lernen zu surfen. Und das versuchen wir wirklich zu machen, weil dass Trump jetzt irgendwelche Export-Import-Steuern in Amerika macht, hat natürlich Auswirkungen auf Volkswagen, die in Mexiko produzieren, hat auch Auswirkungen auf uns. weder ich noch der Berater oder die Beraterin auf VW können jetzt bei Donald Trump anrufen und sagen, hey, ist eine schlechte Idee, die du
hast. Badass Move, ja.
Badass Move, würden wir natürlich gerne machen. So, Flughafensteuererhöhung hat natürlich die Lufthansa auch nicht gefreut, dass EasyJet, Ryanair irgendwie den aus Deutschland weggegangen sind. Das ist natürlich ein Vorteil, ist ein Nachteil. Es gibt so viele Sachen, die wir aktuell nicht kontrollieren können. Ob jetzt Merz sein Billionenpaket durchbekommt, nicht durchbekommt. Die einen sagen, dann ist nächstes Jahr die Inflation bei 3%. Die anderen sagen, es passiert gar nichts. You know, also versuch einfach auf Gegebenheiten zu reagieren und dich jeden Tag irgendwie neu einzustellen. Ich glaube, das alles irgendwie unter Kontrolle zu haben, das kannst du sowieso nicht, also versuch's auch erst gar nicht.
Hast du denn letztlich auch, um ich sag mal, dieses Mindset bei euch in der Gruppe gedeihen zu lassen oder weiterzutragen, ne, ist ja das Thema Führung extrem wichtig. Also Führungsprinzipien, die Art von Kultur, die es auch irgendwie gilt, aufrechtzuerhalten oder weiterzuentwickeln. Was sind so eigentlich schon Leadership Principles, die dir und deinen TeamkollegInnen total am Herzen liegen? Oder wo sagst du, darauf achte ich, das ist mir einfach total wichtig, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut?
Also wir haben DDB weltweit hat 4 Freedoms, Freedoms to Fail, Freedom from Chaos, Freedom from Fear etc., die quasi so dafür stehen, dass Leute alles machen können. Das ist der globale Teil. Wir selbst haben am Anfang mal eine Gospel, haben wir das genannt, geschrieben, was wir irgendwie von unseren Leuten erwarten. Einer der Klassiker ist, don't ask for permission, ask for forgiveness, dass Leuten quasi einfach sagen können, ne, mach mal, tu mal, wenn es dumm läuft, läuft es halt dumm, aber bist du irgendwie, ne, auch eine Network-Regel, bis du eine Freigabe von New York gekommen hast, ne, kannst du lange warten. Und in unserem schnellen Leben ist das nicht besonders gut. So, und es gibt natürlich dann doch, wir versuchen, oder ich zumindest in meinem näheren, engeren Team, über OKRs zu arbeiten, also Objectives and Key Results, die wir mal strenger, mal mehr laissez-faire kontrollieren. Als ich das damals in meiner Vorgängeragentur eingeführt hatte, haben wir das ganz groß alles geplant und gemacht und so weiter und so fort. Wir waren ganz stolz, alle Ziele, wochenlang irgendwie stundenlang Ziele diskutiert mit jedem Einzelnen, alle waren happy. Ja, und dann kam Putin und ist in die Ukraine einmarschiert und quasi alles, was wir uns irgendwie so vorgestellt haben, haben wir quasi über den Haufen
pulverisiert.
Pulverisiert. So. Ich glaube, man muss das, so doof das klingt, irgendwie versuchen vorzuleben, die Leute mitzunehmen. Das, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, kommunizieren, 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 auch wenn es weh tut. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Vorteil von uns, dass wir auch nicht davon uns abschrecken lassen, auch mal negative Sachen zu erzählen und zu berichten und zu sagen, das geht jetzt nicht, weil X, Y. Wie gesagt, dieses, oh, man darf nicht über, wenn Sachen mal nicht funktioniert haben, nicht reden, ist so ein bisschen albern, weil man will ja eigentlich den Fehler nicht zweimal machen.
Du hast vorhin gesagt, das ist jetzt eine gute Brücke, die du gebaut hast, die nutze ich jetzt einfach, dass wir Deutschen nicht so gern über Fehlschläge sprechen oder über Dinge, die dann doch anders gelaufen sind, als wir uns die alle mal vorgenommen haben. Mir ist das auch schon zuhauf passiert. Gibt es irgendwie Sachen, wo du jetzt im Nachhinein sagst, oh, hätte ich anders gemacht? Oder das ist so ein echtes, das klingt immer auch so nach Kalenderspruch Learning, ne? Aber ich meine, davon lebt dieser Austausch ja auch irgendwie so ein paar Sachen, wo dann vielleicht entweder viele sagen, ja, fühle ich, was der Björn da gerade sagt. Gut, danke für den Tipp, mache ich nicht.
Also es gibt sicherlich Personalentscheidungen, die ich getroffen habe, die ich sage, um Gottes Willen, warum hast du die jemals getroffen? Aber die hat man halt damals getroffen. Es gibt, ich glaube, wir wollten sehr stark über PR, also einen PR-Arm in München etablieren. Das ist grandios gescheitert, wenn man ehrlich ist. Das habe ich komplett oder haben wir komplett unterschätzt, dass das doch anders ist, wie man da hinkommt und so weiter und so fort.
Das heißt, du hast da überlegt, also ein Team mit neuen Kompetenzen aufzubauen, hast dir irgendwie ein Unit Lead oder irgendwas gesucht und hast dann aber gemerkt, okay, viel Invest, aber die Projekte kommen nicht hinterher, oder was war da so die Hürde? Weil das ist ja spannend, also letztlich denkt man ja, traut man ja euch qua Größe auch zu, dass ihr euch diese Felder einfach erschließen könnt.
Ja, also wir hatten ein paar Leute, die sich um PR gekümmert haben, die auch die so neben Ketchum und verschiedenen anderen Omnicom-PR-Agenturen quasi in München gesessen haben. Das waren plus minus 20 Leute, die waren auch sehr nah an, ich nenne es mal, kreativer PR, also jetzt nicht klassische PR. So, die, wir dachten, okay, mit Tanja haben wir eine super Lead-Funktion, die kennt sich aus. Wir bauen das jetzt einfach auf und so nach dem Motto, wir sagen jetzt der Welt, wir haben jetzt auch PR und dann werden die Leute schon kommen. Ja, denkste, also Kunden schon kommen, denkste, hat irgendwie nicht funktioniert, dann ein paar andere Sachen nicht funktioniert. Dann hat Tanja gesagt, weißt du was, ist schön in der Agentur, aber ich war vorher immer auf Unternehmensseite, ich will wieder auf Unternehmensseite gehen. That's not really my thing. So, und ja, bumm. Ins Leere gelaufen, hat viel Geld gekostet, aber wir haben es zumindest ausprobiert. Hätte ja gut gehen können.
Absolut, und wenn es dann gut geht, klopfen sich alle auf die Schulter, aber das so funktioniert es ja eben. Und ich finde auch, wie soll ich sagen, Unternehmertum zahlt sich am Ende doch irgendwie aus, weil sonst ergreifst du ja die ganzen anderen Chancen nicht, ne? Das würde ich auch sagen. Ja. Sag mal, du bist ja als ursprünglich kreativer Chief Creative Officer geworden. Dann, man kann ja gar nicht sagen, hast du die Seiten gewechselt, aber den Verantwortungsbereich bist CEO geworden. Glaubst du, dass du als ehemaliger Kreativer die Rolle anders wahrnimmst? Du hast ja vorhin auch von, ich sag mal, eher Finance-Driven Holdings gesprochen und so weiter. Also würdest du sagen, es macht einen Unterschied? Du hast ja auch viele der früheren Kreativagentur-Gründer genannt.
Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Wobei ich finde, umso höher du kommst innerhalb einer Agentur, umso ähnlicher werden die Jobs. Also wenn du CCO und CEO wirst, dann oder CSO, ne, es geht um ein Unternehmen leiten, eine Gruppe führen, gerade jetzt im Gruppenbereich so. Die Zeiten, wo du als CCO selber irgendwie ein Skript geschrieben hast oder eine Kampagne ausgedacht hast, die sind ja schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist sicherlich, du verstehst eher, wie das Produkt entsteht und auch den Schmerzpunkt und so weiter und so fort. Und hat aber sicherlich auch Nachteile, weil du einfach viel zu nah dran bist und dann im Zweifelsfall auch, wie heißt das so schön, unconscious biased ist. Ja, lass mal die Kreativen beschützen, die meinen sie so. So, ich glaube, so, jeder muss so seinen Stil finden, seine Authentizität finden. Aber ich würde nie behaupten, A ist besser als B. Ich glaube, das ist Quatsch.
Und vielleicht so zum Schluss nochmal die Frage. Wir sind ja gestartet mit deinem Startzitat und deinen Plänen für DDB. Wann würdest du sagen, jetzt ist DDB wirklich neu gedacht? Also was müsste vielleicht passiert sein oder wo sagst du, das sind für mich noch Meilensteine auf dem Weg meiner strategischen Vision für den Laden?
Ich glaube, wir würden ganz gerne mal wieder über 100 Millionen kommen, so als Ziel. Aber das ist ein finanzielles Ziel.
Björn, jetzt bin ich wirklich...
Das von mir, ja. Ich finde aber auch da...
Nein.
Zurück zu Let My People Go Surfing. Es gibt diesen Spruch, der beste Surfer ist der, der am meisten Spaß im Wasser hat. Und ich finde auch da steckt vieles dahinter. Einfach, ich will, dass alle wieder mit Freude in die Agentur gehen, ne, dass es irgendwie Spaß macht. Ne, wir sind nicht bei irgendeiner Bank und müssen dem Herrn Schmidt zum 17. Mal erklären, warum er sein Reihenhaus nicht finanzieren kann. Ne, das ist ja irgendwo, ne, nicht jeder Tag macht Spaß und manchmal gibt's dumme Kunden, manchmal gibt's gute Kunden, ne, so weiter und so fort. Aber ich glaube, also einfach mal ein bisschen mehr Leichtigkeit,
wollte ich gerade sagen, genau.
Genau, Leichtigkeit, ein bisschen weniger aufgesetztes, ey, wir sind super erfolgreich. Was ist denn schon erfolgreich? Also, ne? Ein Pitch mehr gewonnen oder ein Pitch weniger gewonnen. Ich meine, wir pitchen so viel inzwischen, ihr wahrscheinlich auch. Du gewinnst sowieso nicht jeden. Und ich finde es mal so lustig, wenn du dann bei diesen ganzen Branchenveranstaltungen bist, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Wow, bei uns war es super, wir haben gerade 5 Pitches gewonnen. Also sind es die 5 Pitches, die Klaus da drüben gewonnen hat oder die Claudia da drüben gewonnen hat? Über welche 5 Pitches reden wir denn hier? So, so. Ich glaube, Leichtigkeit und ein bisschen mehr Spaß ist, glaube ich, eher das Ziel als wir müssen im Kreativ-Ranking XY, wir müssen so und so viel Umsatz.
Ja. Du hast es ja vorhin gesagt, ne? Über die Talente, die Motivation, die Freude stellt sich der kreative Erfolg rein, stellt sich sozusagen, fließt das genau. Geld hinterher, kommen neue Kunden.
Ja.
In die Neudeutsch-Pipeline, wie man das jetzt so schön sagt. Also insofern, ja. Ich glaube, da ist
schönes viel deutsches Wort.
Herrlich, oder? Ja, ich mag es auch sehr. Insofern ist da viel Wahres dran. Björn, ich danke dir. Der Martin hat recht gehabt. Das war fein, mit dir zu sprechen. Es hat großen Spaß gemacht. Und ich wünsche auf eurem Weg ganz viel Erfolg und ganz viel Leichtigkeit.
Ja, vielen Dank.